möchte gleich zu Anfang aus 1. Johannes 2, der Vers 18 lesen, zum Einstieg. 1. Johannes 2, 18. Und da heißt es: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich weiß nicht, wie das euch geht, so dieses Vergangene, ist ja jetzt über ein Jahr schon her. Ich muss sagen, ich bin erst 42 Jahre. Ich habe sowas wie diese Zeit, die letzten anderthalb Jahre, noch nie erlebt. Es ist nicht nur so, dass ich persönlich das auch in meinem innersten Kreis, jetzt Familie, Gemeinde, auch überregional, gemerkt habe, da ist was mit Corona gekommen. Da ist mehr dahinter als nur eine Seuche, als eine Pest. Und wenn ich mit Menschen auch so in dem Überregionale, die mir schreiben, mit denen ich telefoniere, man kann es kaum in Worte fassen, was für ein Zeitgeist herrscht. Die Kämpfe, die Verzagtheiten, die Anfechtungen, all das hat sich intensiviert. Und es ist so, ja, fast schon schleichend schnell gekommen, also schnell gekommen und trotzdem schleichend. Es sind herausfordernde Zeiten. Und jetzt nicht nur dieses Corona, sondern ich denke, die ganze Zeit, sie wird doch immer, immer herausfordernder. Nicht nur die Welt da draußen. Das, was wir für biblische Symbole haben, das wird heute missbraucht, jetzt diese Stunde, dass man einfach zum Beispiel eine biblische Regenbogen nimmt und daraus ein Zeichen der Toleranz macht. Wenn du da nicht mitmachst, dann bist du schon der ewig Gestrige. Also es sind komische Zeiten, die dort kommen, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde, wenn ich mit Brüdern spreche, außerhalb, auch Leute, die mich anfragen. Es sind wirklich komische Zeiten. Und ich denke, wenn ich euch jetzt jeden fragen würde, wie habt ihr so die letzten Monate, Jahre, was habt ihr da so erlebt, dann wird jeder wahrscheinlich etwas zu erzählen habe, wo er sagt, ja, das ist wirklich sehr herausfordernd. Aber jetzt, trotz all diesem, ja, dunkle Wolke, die über uns schwebe, ist eins, und das möchte ich voranstellen, auch in diesem antichristlichen Zeitalter, es ist immer noch Gnadezeit. Der Herr regiert immer noch und er ist immer noch im Regiment und er will heute noch, Klagelieder 3 heißt es ja, die Gnade erweise des Herrn sind es, dass wir noch nicht gänzlich aufgerieben wurden und dass wir auch heute diese Endzeitkonferenz miteinander begehen können. Es ist einfach noch Gnade. Und man sagt ja am Anfang oft so als Prediger, ich freue mich in eurer Mitte zu sein. Das ist ja manchmal mehr oder weniger Floskel, obwohl es ernst gemeint ist. Aber ich freue mich wirklich, die Leute wieder zu sehen, die ich schon vom Namen her kenne, einfach, dass ihr noch dabei seid. Das ist einfach nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Das heißt, es ist immer noch Gnadezeit. Und auch wenn wir in dieses Klagelieder gehen, das ist ja ein Buch, das sehr bedrückend ist erstmal, möchte man trotzdem voranstellen, der Herr rettet auch heute noch aus dieser Finsternis, aus dieser Dunkelheit. 1. Thessaloniker 1 sagt ja, wenn ihr euch bekehrt von der Götze weg zu Gott, dann kommt ihr aus diesem Unheil heraus. Und ich denke, dass Gott hier nochmal dieses Corona und nimmt, dass Menschen vielleicht so mal aufwachen und fragen, kann es das wirklich sein in meinem Leben? Da ist was dahinter, wir müssen da raus. Und das Wunderbare ist ja, und ich hoffe, das hat jeder von uns erlebt, dass er, als er zum Herrn Jesus Christus gekommen ist, dann passiert der Galater 1,4, dann ist er herausgerettet aus diesem bösen Weltlauf. Das, was 1. Johannes ja sagt, diesem antichristlichen Weltlauf, der ja immer schlimmer wird, er ist herausgerettet und ist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Das heißt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn wir noch hier drin wohnen. Aber wir haben eine andere Hoffnung. Wir sind Himmelsbürger, wir sind Fremdlinge hier auf Erde. Wir suchen eine andere Stadt, nicht die hier ist. Und das ist doch was Wunderbares, dass wir jetzt nicht nur ja, unser Ausgang sehen, wo wir hinkommen, sondern wir wissen jetzt schon, dass Gott mit uns heute schon als lebendige Steine, der du und ich bist, dass er heute schon seinen Leib baut. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sollen uns aufbauen lassen. Und jetzt sagt Gott, weil ihr nicht mehr zu dieser Erde gehört, und das ist die logische Schlussfolgerung, weil ihr jetzt eine Hoffnung habt, sagt 1. Petrus, seid heilig, wie ich heilig bin. Also von der Bekehrung, du bist heilig in Christus, er ist unsere Heiligung und jetzt dürfen wir hier als Fremdlinge auch als Heilige abgesonderte Menschen leben. Das ist doch eine wunderbare Hoffnung. Und ich muss sagen, als ich mich vor, wie viel ist es jetzt, 18 Jahre bekehrt habe aus diesem Dreck der Welt, das ist eine unglaubliche Befreiung, eine unglaubliche Hoffnung. Ich sehe das erst so im Nachhinein, wie wunderbar das ist, dass du Hoffnung hast. Damals gab es ja noch kein Corona. Ja, und jetzt, es wird immer dunkler, immer komischer, immer enger. Und jetzt darf ich wissen, der Herr ist mein. Das ist was Wunderbares und ich hoffe, dass du das auch in unserer Mitte, der du hier bist, sagen kannst, der Herr ist dein. Der Herr, er rettet uns aus diesem Weltlauf, er setzt uns sozusagen beiseite, er möchte jetzt, dass wir sein Volk sind hier. Und genau dasselbe hat er ja auch mit Israel gemacht. Israel in Ägypten wird gerettet aus der Fuchtel des Pharaos, der Treiber, der uns bedrückt hat, der uns Angst gemacht hat, der uns runtergezogen hat. Und jetzt wird Israel errettet und jetzt sagt Gott zu diesem Volk, bildlich für uns gesprochen auch, die wir gerettet sind, 2. Mose 34, und ich möchte da nur kurze paar Stellen, einfach überblicksartig, was sagt jetzt Gott zu seinem Volk? Er sagt, 2. Mose 34, 11, beachte genau, sagt Gott, was ich dir heute gebiete. Sieh, ich will vor dir her die Amoriter, Kanaaniter und all die Völker vertreiben. Und jetzt sagt er, hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werde in deiner Mitte. Das heißt, er sagt es bildlich gesprochen, oh, zu uns, zu den Wiedergeborenen, hört meiner Stimme, folgt mir jetzt nach als Fremdlinge, damit ihr nicht in die Fallstricke, und jetzt sagt er im Neuen Testament, in die Fallstricke des Teufels geratet. Denn der brüllende Löwe geht umher. Und ich habe gerade gesagt, der Antichrist, der heute versucht, alles zu durchsäuern, er wird auch dich und mich angreifen von dieser wunderbaren Hoffnung, weghole. Und deswegen sagt hier die Schrift Israel, ich gebe euch Gebote, ich gebe euch eine Umzäumung, Warnschilder. Warum? Damit ihr das Wunderbare, das ihr bekommen habt, nicht wieder verlasst, dass euch keiner davon abzieht. Was macht Israel? Es geht nicht lang und sie gehen Stück für Stück, gehen sie aus dieser wunderbaren Umzäumung. Wir denken ja oft, Umzäumung, das ist was Negatives, das ist ja was Wunderbares, damit du nicht irre gehst. Was machen sie? Stück für Stück gehen sie immer wieder in die Irre, dienen andere Götze, Unzucht mit anderen Völkern. Das heißt, sie machen genau das Gegenteil, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und was macht Gott? Er schickt sie in die Verbannung. Er zerstört den Tempel. Er nimmt die Babylonier Umstände, um dieses Volk in die Verbannung zu führen, um sie wach zu rütteln. Und das geschieht mit dem Volk Gottes. Jetzt ist ja die Frage, was hat es uns heute zu sagen? Was hat es uns zu sagen? Hat es uns was zu sagen? 1. Korinther 10 sagt, diese Dinge im Alten Testament, Israel, ist uns zum Vorbild und zur Mahnung geschrieben, was? Damit wir keinen Götzendienst betreiben, keine Unzucht, nicht anfangen zu murren, sondern in dieser positiven Umzäumung bleiben. Damit wir Freiheit in Christus genießen dürfen. Damit wir Fremdlinge auch hier bleiben und zum Thron aufsehen. Und jetzt sagt die Bibel, Israel hat es nicht gemacht und es ist uns zur Warnung geschrieben, damit uns nicht dasselbe passiert. Und die Bibel sagt ganz klar im 1. Petrus, das Gericht fängt beim Hause Gottes an. Und das soll die Einleitung sein. Die Bibel sagt, wir sind das Haus Gottes, wenn wir die Zuversicht und das Rühme bis zum Ende standhaft festhalten. Das heißt, das Ziel der Predigt ist heute, dass wir aus den Klageliedern lernen, was damals im Volk Gottes schiefgegangen ist, was sie nicht gut gemacht haben, damit wir daran lernen können, uns neu ausrichten. Das ist das Ziel der Predigt. Wir werden nichts Neues hören, sondern wir wollen uns einfach, ja auch diese Endzeitkonferenz ist hoffentlich nicht dazu da, dass wir theoretisch mehr wissen, sondern dass wir uns einfach ganz praktisch, so ging es mir zumindest, wieder ganz neu ausrichten, in diesem Zeitlauf, in diesen Wirre, in diese Anfechtungen, wieder auf das Wahrhaftige zu konzentrieren, damit wir nicht wie Israel in die Irre gehen. Und somit möchte ich uns einladen, in die Klagelieder hineinzugehen. Und zwar, das sind jetzt hier natürlich, das wahre Jerusalem wird hier beschrieben und für uns sind es mahnende Bilder, damit wir davon lernen. Also wir gehen in Klagelieder 1, Vers 1 mit dem Ziel Ausrichtung neu auf den Herrn. Und jetzt sehen wir ein paar Klagelieder. Wie gesagt, es ist ein bedrückendes Buch, aber trotzdem mit viel Hoffnung. Und ich lese uns mal der erste Vers von der Klagelieder 1, Vers 1. Da heißt es, ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden. Sie, die groß war unter den Völkern, die Fürstin der Hauptstädte, muss nun Frondienst leisten. Die Stadt, um die es hier geht, ist klar, ist Jerusalem. Es ist die Stadt, die Gott für sich auserwählt hat, von aller Städte dieser Erde. Es sollte seine Stadt sein. Es ist die Stadt des Königs. Sie war in Juda. Dort regierte der König. Geschichtlich sehr interessant. Aber für uns neutestamentliche Gläubige ist natürlich was ganz anderes interessant. Wenn du dich bekehrt hast und ich mich, dann gehören wir nicht zum irdischen Jerusalem, sondern Hebräer 12, 22 sagt, wir gehören zum himmlische Jerusalem, da wo der richtige König sitzt, da wo er das Leben pulsiert. Und man sieht ja hier diese wunderbare Stadt und es gibt keine Stadt, die so wunderbar ist. Ich meine, wie ist es euch ergangen, als die Rakete wieder letzte oder vorletzte Monat auf Israel gegangen sind? Du weißt doch sofort, das ist der Zankapfel, darum geht der Kampf. Ja, das ist immer so ein Aufschrecke für mich. Und er sagt hier, diese Stadt ist einmalig. Sie hat Leben, die einst so stark bevölkert war. Das heißt, von Jerusalem an sich geht das Leben aus. Da ist der König und der König, der hat Leben. Und das ist doch einfach eine Tatsache. Ich weiß das vor meiner Bekehrung. Ich habe immer geguckt, wo ist das wahre Leben? Und der Mensch tut alles, damit er das Leben hat, dass er sein Loch füllt, das er in seiner Seele hat. Und dann kannst du tolle Sachen machen, du kannst aufgehen in deinem Beruf, du kannst Sport machen, dass du das Leben hast, du kannst auf deine Ernährung achten, du kannst dir mit all deinen Dingen dir anfüllen, nur dass du denkst, du hast das Leben. Aber Offenbarung 22 sagt, das Wasser des Lebens, wo der Herr Jesus ja auch sagt, er hat das in Fülle, das kommt von diesem wahre himmlische Jerusalem, da wo jetzt der König sitzt. Das heißt, Leben gibt's nur da, wo Jerusalem ist, wo der König ist. Und deswegen ist ja klar, was will der Teufel nicht? Dass Jerusalem unser Mittelpunkt ist, unsere Hauptstadt. Und er sagt jetzt hier, das Wasser des Lebens kommt von Jerusalem. Sie war einst so stark bevölkert. Das ist doch was Herrliches. Die Menschen gehen dahin, wo es Leben ist. Mir haben die alten Brüder noch gesagt, ich kenne das gar nicht mehr, sie sind damals mit dem Bollerwagen und einem Lautsprecher sind sie durch die Dörfer gefahren und haben die Menschen eingeladen zur Evangelisation und sie sind in Schare gekommen. Und ich ja durch die ganze Kirchengeschichte von diesen 12 Apostel, sie haben gepredigt, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Ende der Erde, sind immer Menschen, diese Stadt bildlich gesprochen, sind zum Leben durchgedrungen und haben Friede mit Gott gefunden. Und jetzt sagt er hier, was ist passiert mit dieser Stadt, die einst so stark bevölkert war? Sie ist zum Frondienstleister geworden. Das heißt, was ist Frondienst? Abhängigkeit. Da fließt das Wasser des Lebens nicht mehr. Da haben die Philister die Brunnen verstopft. Das ist ein trauriger Zustand. Das ist ja unglaublich traurig in unserer Zeit. Und warum ist jetzt dieser Brunnen verstopft? Warum ist da kein Leben mehr? Jetzt würde man ja sagen wahrscheinlich, ja, weil der Teufel das immer verhindern möchte, weil wir hier Fremdlinge sind und, wir haben Anfechtungen. Aber das Problem ist, dass es in diesem Fall nicht der Teufel ist, der die Brunnen sperrt, sondern wir lesen Vers 5 von Klagelieder. Der Grund ist nämlich ein ganz anderer. Das heißt nämlich, ihre Widersacher haben die Oberhand gewonnen. Wer ist die Widersacher im Neuen Bund? Ist er ja schon immer gewesen, aber der Widersacher, der brüllende Löwe, hat die Oberhand gewonnen. Ihren Feinden geht es gut. Und jetzt kommt das Entscheidende. Denn der Herr hat Betrübnis zugefügt, um ihrer vielen Übertretungen willen. Ihre Kinder sind in die Gefangenschaft gewandert vor dem Feinde her. Wer hat Betrübnis zugefügt? Wer hat es alles geschehen lassen? Gott selbst. Warum? Wegen den Übertretungen des Volkes. Ist doch interessant, es ist ja manchmal menschlich kaum nachzuvollziehen. Gott gibt der wunderbare Heilsweg, er gibt das Wasser des Lebens, aber du siehst durch die ganze Bibel hindurch schon das goldene Kalb. Dann Jesaja muss sagen zum Volk, Gott sagt, ich kann eure Gottesdienste nicht mehr ertragen, ich werde meine Ohren vor euch verschließen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich ziehe mich vor euch zurück. Hesekiel muss aus dem Tempel rausgehen. Du siehst auch im Neuen Bund, wie schnell das geht, dass das Volk langsam in die Irre geht. Zum Beispiel, Sendschreibe von Pergamon ist es, wo die Nikolaiten auf einmal schon herrschen. Nikolaiten sind ja die Volksbeherrscher. Das heißt, das Volk herrscht, nicht mehr Gott ist im Regiment, im Zentrum, sondern du siehst, wie das Volk, der Mensch, das ist ja der Mensch, der immer sich anstelle von Gott setzen möchte und dann sage, so geht's lang. Du siehst durch die ganze Bibel durch. Nikolaiter herrsche, was kommt von den Nikolaiter? Dann der Katholizismus, du siehst Bibelkritik. Das heißt, du kannst die ganze Weltgeschichte im Grunde genommen schauen, wie der Mensch sich immer wieder, der Feind schafft es immer wieder, das Volk wegzubekommen, zu vermischen. Bileam zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, der es auch geschafft hat, um des Ansehens, Lohns willen. Und was muss Gott jetzt tun? Gott übt Gericht. Darf man das heute noch sagen, dass Gott Gericht übt? Eine Prediger, die ich jetzt vor kurzem gehört habe, die hat gesagt, also, Gott ist Liebe und Gericht findet sie im Neuen Testament gar nicht. Und im Alten Testament findet sie es auch nicht. Ist interessant, wie die Menschen die Bibel lesen. Margot Käßmann hat gesagt, ein barmherziger und liebender Gott würde niemals eine Pest senden. Niemals würde es Gott machen. Lest mal im Alten Testament, wie oft das Wort Pest und Seuche vorkommt, wo Gott das initialisiert. Entweder zu den Heiden, aber auch zum Volk. Wisst ihr, als ich das so gelesen habe, ich soll ja daraus lernen, ich persönlich, was ihr daraus lernt, ist eure Sache. Aber ich wurde immer kleiner und habe gedacht, so ernst nimmt es Gott mit seinem Volk. Nicht, weil er es unterdrücken will, sondern warum? Er hat seinen Sohn gesandt, er hat das Blut vergossen, er hat dich und mich errettet, er hat dir wunderbare Segnungen gegeben und jetzt möchte er dich schützen. Und jetzt sagt Gott, pass auf, bleib in diesem Rahmen. Geh nicht davon weg, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Aber jetzt schaut mal, warum muss Gott, er sagt hier wegen der Übertretungen. Gehen wir mal in 1 Vers 10 rein. Wisst ihr, wollen ja auch daraus lernen, was ist da geschehen? Dass er selbst mit seinem eigenen Volk so umgehen muss. Er sagt in Vers 10, Kapitel 1, der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach allen ihren Kostbarkeiten. Ja, sie hat es sehen müssen. Und jetzt kommt der Grund. Weil Heiden in ihr Heiligtum eindrange, von denen du doch Gebote hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. Das ist genau das, was 2. Mose 34 sagt. Er sagt, nimm keine Töchter von den Heiden, sie werden dich abspenstig machen, passt auf, was ich euch gebiete, macht keinen Mischmasch. Und Herr sagt hier genau dasselbe, Heiden sind in dein Heiligtum eingedrungen. In Klagelieder 5 heißt es, ihr habt Ägypten die Hand gereicht und deswegen herrschen Knechte jetzt über euch. Gibt es was Schlimmeres als das? Wir, die wir Freiheit in Christus haben, dass er hier sagen muss, Knechte herrschen über euch. Stellt euch das einfach mal vor, ich stelle mir die Stiftshütte vor, dieses wunderbare heilige Gebilde, weißer Vorhang, Bild der Reinigung und Heiligkeit. Und da gehen jetzt die Heide rein. Das interessiert die nicht, dass Gott heilig ist. Sie gehe durch die Tür, breche sie ein, nehme den Brandopferaltar, schmeiße ihn auf die Seite, das heißt keine Brandopfer. Sie nehme das Wasser, wo man gewaschen wird, schmeiße es beiseite und gehe einfach ins Allerheiligste vor den Sühnedeckel. Geht es? Denkt mal an Nadab und Abihu, was Gott mit ihnen gemacht hat in seiner Heiligkeit, als sie fremdes Feuer gebracht haben. Oder du Uzza, als er die Bundeslade angefasst hat. Was ist geschehen? Du musst ihn erschlagen. Das heißt, diese Heiligkeit, ich glaube, wir wissen nicht, ich zähle mich dazu, was die wirkliche Heiligkeit Gottes bedeutet für uns. Das wissen wir erst in der Ewigkeit, wenn wir uns im Licht sehen und sein wunderbares weißes Kleid, das er uns gegeben hat. Aber er sagt hier, ein Heide darf nicht ins Heiligtum eindringen. Da ist er sehr keusch, ist er sehr eifersüchtig. Jetzt frage ich euch mal, braucht aber keine Antwort geben, wo ist bei uns das Heidentum eingedrungen? Kann ja nicht sein, oder? Ist ja ein Gradmesser. Wo ich immer gucke, wie steht die Christenheit, ist, das ist auch mein Hobby, meine Vorliebe, ich gehe in die christliche Buchhandlung. Und da gucke ich mir an, was da so steht. Und jedes Mal aufs Neue bin ich geschockt, da ist Heidentum in Reinkultur. Du hast da gute Bücher, keine Frage. Ich war letztes Mal eine, da waren gute Bücher. Ich glaube, Lothar von dir haben sie sogar auch ein Buch gehabt. Aber du hast da Kochbücher, du hast Ernährungsbücher, du hast die größte Irrlehre, heidnische Visualisierung, all diese Dinge. Das Heidentum ist bei uns schon lange da. Das ist da. Das ist nicht erst seit 10, 20 Jahren da, das ist schon lange da. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch war das Heidentum immer da, aber in der Endzeit ist das alles zur Normalität geworden. Heidentum ist da, Literatur, muss man nur lesen. Ich habe als relativ junger Gläubiger, ich wollte ja Pastor werden, und da hat man mir gesagt, du musst eine Seelsorgeausbildung machen, du willst ja Menschen auch seelsorgerlich begleiten, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Das war zu 95% heidnische Psychologie, Freud, Skinner, wie sie alle heißen. Ja, gibt ein ganz großes, ja, auch hier im Schwarzwald, ich dieses Ding, sage jetzt aber nicht den Namen, mit ein bisschen Bibelverse gewürzt. Was hat das im Heiligtum zu suchen? Man nimmt dann, ich glaube, es gibt 400 verschiedene Psychologie und andere Psychologie und das andere, fällt mir der Name nicht ein, und nimmt es zusammen und das Beste nimmt man da raus. Und dann geht man auf die Gläubige damit los. Esoterik wahrscheinlich. Ja, das meiste ist da Esoterik, genau. Und neulich habe ich erst Flyer, haben wir davon bekommen, Einladung zur Schulung. Ja, christliche Kreise, Netzwerk, alles normal. Ich sage das nicht, um das zu bewerten. Jeder muss damit selbst klarkommen, aber es ist da. Das Heidentum ist vollständig in unserer christlichen Gleichheit. Und es ist so normal, dass man es oft gar nicht mehr merkt. Das Management. Ich habe ja Bibelschulausbildung gemacht. Wir haben evangelisiert, indem wir in Städte gehen sollten mit einem Fragebogen, weltliche Fragebogen, ankreuzen die Leute. Was wollt ihr, dass ihr zu uns in die Gemeinde kommt? Wollt ihr ein Schwimmbad haben oder sollen wir euch einen Spielplatz bauen? Wollt ihr vielleicht ein Dinner zum Vorher oder zum Nachtisch? Oder ihr, versteht ihr? Nur, dass sie kommen. Ihre Sachen. Das heißt Heidentum. In Klagelieder 2, Vers 7 in der Mitte heißt es, also ich will nur mal Stück für Stück, ja, wir können ja das Buch nicht durchmachen, aber die Mauern ihrer Paläste, sie haben, also ich lese von 7, der Herr hat sein Altar verabscheut, überlegt mal, sein Heiligtum verworfen, er hat der Hand des Feindes preisgegeben, die Mauern ihrer Paläste, das heißt, da ist keine Absonderung mehr da. Sie haben im Haus des Herrn Lärm erschallen lassen, wie an einem Festtag. Ich möchte keinen Richter wegen seinem Musikgeschmack oder sonst was. Ich komme selbst aus der Musikszene. Ich war wild früher drauf, das ist Ding. Aber ich frage mich, ich war schon auf Veranstaltungen eingeladen, aber ich war schon auch als Gast bei Leuten, da war Musik, die habe ich nicht mal in meiner schlimmsten Zeit als Unbekehrter gehört. Und ich habe harte Sachen gehört. Schlimmste Art von Heavy Metal als Lobpreis, zum Beispiel. Pop. Wir haben einen neuen Mann in der Gemeinde bekommen, er sagt, ich war suchend. Ich war früher in der Musik- und Drogenszene. Dann bin ich in die christliche Gemeinde und hat er zu mir gesagt, Sven, da war es ja genauso wie bei mir vor der Bekehrung. Alles Pop, alles laut, Schlagzeug, alles. Er sagt, was sagt er? Ich will nicht, dass das Heidentum zu uns reinkommt. Schade, dass der Adolf Graul heute nicht da ist, der könnte uns da noch mehr sogar sagen. Darüber, der weiß, dass Musik auch hier keine Nebensache ist. Also, was ich damit sagen will, der Tod ist bereits im Topf. Und das Schlimme ist, man merkt es oft schon gar nicht mehr. Aber was sagt jetzt die Bibel dazu? Was sagt sie zu dir und zu mir? Sollen wir das so? Wisst ihr, was die anderen machen? Ist ihre Sache. Ich habe für mich Folgendes gelernt, 2. Korinther 6, 16. Und ich habe das immer mit dem Bewusstsein, wisst ihr, auch wenn man das so predigt, das ist vielleicht oftmals, dass man sich überheblich anhört, und ist das überhaupt nicht. Wisst ihr, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Weiß ich. Und ich muss für mich immer als erstes aufpassen, dass ich nicht in solche Schiene reinfalle. Das hört sich auch gut an, ist ja auch nett. Aber 2. Korinther 6, Vers 16 heißt es, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzebilder überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, ihr habt hier eine Eifersucht. Gott möchte, dass wir zu ihm gehören. Und was sagt er dann? Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich glaube, er sagt es hier zu unserem besten Wille. Sondert euch ab. Nicht damit ihr radikal seid, sondern damit ihr das behaltet, was ich euch geschenkt habe. Ewiges Leben, Friede, Freude, Langmut. Ich bin ja froh, dass ihr mich erduldet. In manche Kreise wäre ich hier schon weg. Warum ist das so? Warum? Weil, wenn ich das so lese, auch diese Schattenbildlichkeit, mir sagt das persönlich was. Ich will wissen, warum wacht die Christenheit nicht auf? Ich habe jetzt eine Bibelwoche gehalten, da hat jemand gesagt, wenn es um ihr Lehrer geht, muss halt einfach mal eine Mail schreiben, die wird es schon kapieren. Aber so einfach geht's nicht. Das ist eine geistliche Sache. Aber woran liegt denn das Problem? Klagelieder 2,14. Deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeugs geweissagt. Wisst ihr, die Bibel in Hesekiel sagt sie, es gibt Wächter, die sollen die Gemeinde hüten und warnen vor falschen Einflüssen. Ich denke, dazu ist auch eine Endzeitkonferenz da. Aber was machen hier die Propheten? Sie haben erlogenes und fades Zeugs geweissagt. Erlogen ist ja schon schlimm. Fade, was ist fade? Es hat kein Pep. Ich weiß nicht, ob das bei mir mit dem Alter kommt. Früher habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ich muss jedes Essen jetzt auf einmal würzen. Ja, ich kann es nicht mehr ertragen, wenn das Essen fade ist. Das heißt, das Wort Gottes, der Herr sagt mal, mein Wort ist wie einer, der das Fels zerschlägt. Es ist zweischneidiges Schwert. Wisst ihr, ich brauche das für meine Seele, dass es Geist und Seele trennt, sonst gehe ich wieder auf Abwege. Da muss was dahinter sein. Und er sagt hier, es wird fades Zeugs geweissagt. Sie decke deine Schuld nicht auf. Diese Predigt ist auch dazu da, nicht um in die Ohren zu kitzeln, sondern soll abbauen, soll uns stark machen, soll Hoffnung geben. Aber manchmal ist auch Dings, wo man einfach mal sagt, es soll ermahnen, es soll uns wieder auf den rechten Weg ausrichten. Und hier sagt er sogar, es soll Schuld aufdecken. Wieso heute redet man nicht mehr gern von Schuld? Ich habe jetzt eine Frau, das war eine Arbeitskollegin von mir, das war eine Katholikin, ist sie vielleicht immer noch. Sie hat jetzt geschrieben, sie regt sich so über die katholische Kirche auf, sie kann es nicht verstehen, warum die katholische Kirche nicht in der Lage ist, homosexuelle und gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Der Maßstab Gottes ist doch die Liebe, sagt sie. Ich habe dann zurückgeschrieben, habe gesagt, der Maßstab Gottes ist nicht die Liebe. Es ist das Wort Gottes. Und Gott ist Liebe, unterstreiche ich vollkommen, aber er ist auch gerecht und heilig. Ist ja heute ist alles Liebe und nett und geh du deinen Weg, es wird schon in Ordnung sein. Jesaja 5,20 ist es, sagt einmal, wehe dem, der Böses Gut und Gutes Böse nennt. Aber ist es einfach heute? Schaut mal in die Medien. Alle mit der Regenbogenflagge. Alle. Jeder Sender, jede Tageszeitung. Alle meine Freunde, wo ich im Internet habe. Also nicht alle, aber ich habe keine. Ich liebe die Menschen trotzdem. Keine, versteht? Aber der Zeitgeist ändert sich. 2. Timotheus sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie gesunde Lehren nicht mehr tragen, sondern sich eigene Lehrer in die Gemeinde holen, damit sie ihnen das predigen, was ihnen in der Ohren juckt. Wisst ihr, was dann passiert? Klagelieder 2,1. Ach, wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolkendunkel gehüllt. Er hat die Zierde Israels vom Himmel zur Erde geschleudert. Das heißt hier bildlich, die himmlische herrliche Stellung, die du nicht hast, ist hier mit diesen Gräuelabweichungen immer mehr, dass er zu Israel sogar sagen muss, ich habe deine Stellung zur Erde geworfen. Nochmal, ihr fragt euch, wo ist die Ermunterung bei, es ist ja Ermahnung und Ermunterung in dieser Predigt, die kommt. Aber ich will dann einfach aufzeigen, Gott ist hier ernst zu nehmen. Ich habe deine Stellung vom Himmel zur Erde geschleudert. Das ist brutal. Wenn du im himmlischen Jerusalem verankert bist, hast du alles. Da bist du wie ein Handy, das einen Akku hat. Voll 100%. Aber sobald du den Stecker rausziehst und wartest, es wird weniger und weniger und weniger und irgendwann mal ist wenig. Keine Absonderung mehr, sagt er weiter. Ich möchte gar nicht jetzt alles aufgreifen, es ist keine Absonderung mehr. Er sagt er dann im Klagelied, er hat die Mauern eingerissen. Das heißt, es kommt alles rein. Das ist ja auch das Motto der heutigen vieler Bewegungen, Gemeindewachstumsbewegung, lasst viele rein und macht hinten zu, dass sie nicht mehr rauskommen. Aber das Problem ist halt, du hast alles drin. Er sagt hier, Ich kaum zu glauben, ihre Kinder sind in die Gefangenschaft geraten, in Vers 5. Es ist keine Freiheit in Christus mehr. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wisst ihr, ich habe früher auch Bindungen gehabt. Wunderbar, die hat mir der Herr genommen. Schade, dass er nicht alles von meinem Charakter genommen hat. Das denke ich manchmal. Die Geduld fehlt manchmal. Aber er hat mich frei gemacht, das kann ich wirklich bezeugen. Und viele Dinge hat er mich frei gemacht. Wenn er jetzt hier sagt, die Kinder sind in die Gefangenschaft geraten, dann ist doch das, was ich für uns am wenigsten will, dass wir wieder gebunden sind. Also auch hier wieder, kann ich keinen Spaß machen. Wisst ihr? Und jetzt heißt es ja, Knechte herrschen über uns. Was haben Knechte in der Gemeinde Gottes zu suchen? Ich weiß noch hier, ich weiß nicht, ob ihr heute hier seid, zu mir kam mal hier nach der Versammlung jemand und sagte, was hältst du davon? Wir haben, ich glaube, ich habe es noch so im Gedächtnis. Wir haben, also unsere Gemeinde, habe sie gesagt, hat unseren Pastor, einen alten Pastor, gefeuert. Der war uns zu biblisch. Das haben sie so nicht gesagt, aber das war der Grund. Und jetzt haben sie einen neuen Pastor, einen ganz jungen. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt wolle sie den schule und nehme jemand von außen, vom Management, und schule den jungen Bursche, dass er zeigt, wie Gemeinde zu laufen hat. Entschuldigung, da haut's mir der Vogel raus. Ich kann das nicht verstehen. Was hat das Heidentum? In der Gemeinde zu suchen. Ist normal. Ich komme aus der Bibelschulausbildung, ich habe viel Gutes gelernt, aber ich weiß, da läuft es genauso ab. Komische Dinge. Jetzt, wir kommen Richtung Schluss. Jetzt haben wir das gehört alles. Wir wissen, wir können sagen, ja, das ist die Gerichtigkeit da draußen und das ist schlimm. Ist es auch. Und wir werden es auch nicht ändern. Das Ziel dieser Predigt ist ja, dass ich und du, dass wir gucken, oder vielleicht sogar in so einer Gemeinde sind, dass wir klar sehen, Gott hat einen gewissen Anspruch. Und er möchte, dass wir in aller Liebe prüfen, ob vielleicht etwas da ist in unserer Zeit, wo wir sagen, das müssen wir raustun. Denn es tangiert uns persönlich, dich und mich. Klagenlieder 1,6. So ist die Tochter all ihrer Schmuck genommen. Wisst ihr, was der Schmuck ist, der uns genommen wird? Von der Heide, von dem, was wir an Fehlungen machen. Der Schmuck ist die Segnung in Christus. Ich bin heilig und tadellos. Ich bin adoptierter Sohn, Annahme an Sohnestatt. Ich bin erlöst durch sein Blut. Ich bin ein Erbe Gottes. Ich habe all diese Segnungen. Ich habe alles, was zum Leben und Wandel hier und Gottesfurcht nötig ist. Es ist alles da. Kolosser 2 sagt ja, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Und hier sagt er, der Schmuck ist genommen. Auch hier wieder. Elias sagt dir mal, wenn ihr auf beide Seiten hingewollt, das funktioniert nicht. Ihr habt keine Kraft. Der Schmuck, die Segnungen, das kann nicht wirken. Der Geist Gottes ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, der Schmuck, die Kostbarkeit, das ist genommen. Er sagt hier weiter in Vers 6, man findet keine Weide mehr. Das, was ich in meinem Leben gesucht habe, ist Nahrung für meine Seele, für meine Vertrocknete. In Jesus habe ich sie gefunden. Er sagt hier, im Reich Gottes ist auf einmal keine Nahrung mehr. Das ist dann, wir haben schon Kircheleute bekommen, also es waren jetzt wirklich Kircheleute, die haben gesagt, wir müssen jetzt zu euch kommen, weil wir suchen Nahrung. Und unser Pfarrer, er sagt die ganze Zeit nur Diakonie. Wir müssen da helfen, müssen da helfen, kein Wort Gottes. Aber es ist nicht nur in der Landeskirche so. Schaut die Freikirche genauso. Und auch hier wieder, das tut mir weh, weil Menschen da sind, die brauchen Nahrung. Er sagt hier, keine Weide finde sie. Er sagt weiter, kraftlos ziehen sie hin vor dem Verfolger. Du und ich, wir haben, die Bibel sagt, Dynamis durch den Heiligen Geist, Kraft in uns zum Dienst, für unsere Schwachheiten. Er sagt hier, wenn du Kompromisse machst, wenn wir abdrifte, ist keine Kraft mehr da. Im himmlischen Jerusalem ist alles da. Und er sagt hier im anderen Vers, es ist keine Ruhe mehr da. Die Ruhe in Christus ist nicht mehr da. Was brauchen wir, und ich sage das auch zu den Gläubigen, mehr als alles andere in der heutigen Zeit als Ruhe in Christus? Wir sind umhergetrieben, auch die Gläubigen, die zerstreiten sich, Gemeinde für Gemeinde, der eine sieht so, der andere sieht so, der andere kriegt Depressionen, der andere ist verbittert, ist keine Ruhe mehr da. Der Jesus hat mal gesagt, als er zu seinen Jüngern in die Mitte kommt und er trat in ihre Mitte und dann sagt er, Friede mit euch. Wenn der Jesus in der Mitte ist, ist Friede da. Wo er nicht mehr in der Mitte ist, ist kein Friede mehr da. Und wer ist an dem Zustand schuld? Nochmal, nicht der Teufel. Wir haben ein Stück weit die Stellung aufgegeben. So, wir kommen zum Schluss, Richtung Schluss. Es war jetzt negativ. Negativ im positiven Sinne. Gott möchte uns aufzeigen, das ist einfach die Realität. Jetzt kann man ja sagen, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt ganz entschiedener werden, noch radikaler? Müssen wir vielleicht jetzt ganz neue Gesetze aufbauen, das bloß und die Mauern ganz hochziehen? Das Ziel der Predigt ist heute, Klagelieder 3, Vers 40. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen, und umkehre zum Herrn. Das ist das Ziel der Klagelieder. Ist-Zustand, Katastrophe. Aber er sagt, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen. Und, jetzt sage ich in Klammer, wenn es nötig ist, umkehre zum Herrn. Du kannst hier heute Abend sitzen und sagen, das ist alles zu extrem. Ich bin entschieden, bei mir gibt es die Sache nicht. Dann sage ich, wunderbar. Und so soll es sein. Aber ich habe die Befürchtung, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und manchmal kommt er auch als Engel des Lichts. dass er vielleicht in deinem Herzen schon einen kleinen Teil besetzt hat, vielleicht nur ganz kleine, dass wir heute vielleicht sagen können, okay, ich will vom Herrn ehrlich stehen, prüfe und falls nötig, umkehre zum Herrn. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann kommt was Wunderbares. Ich habe das am Anfang schon gesagt, Klagelieder 3, 22, oder ich lese schon ab 21 durch den letzten Vers, vorletzte, den ich lese. Und dann darf ich mir was vorhalten. Mit dieser Gesinnung. Ich will prüfen, offen sein für den Herrn, was er mir zu sagen hat und auch in diesen Tagen zu sagen hat, durchs Wort. Da heißt es, dies aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Und das ist das Ziel der Predigt, dass wir Hoffnung fassen. Und nicht bedrückt sind. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Das ist doch toll. Wisst ihr, Herr Jesus sagt heute Abend nicht, ihr böses Volk, was habt ihr schon wieder getrieben? Das ist nicht die Intention, sondern wenn da was ist, ich habe euch erkauft mit dem kostbaren und teuren Blut, kehrt um zu mir. Das ist doch wunderbar. Wir haben einen Herrn, wo es jeden Tag aufs Neue unsere Hand, seine Hand ausstreckt und uns packen will und sagt, komm, steh auf, kehr um. Die Frage ist, willst du das? In dieser Zeit von Corona, ich muss sagen, ich will's noch mehr als je zuvor. Einfach die Gnade erweise des Herrn. Das heißt für mich ganz praktisch, wenn ich im Licht bin, wie er im Licht ist, dann haben wir gemeinsam miteinander, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, ich muss gucken, bin ich abgedriftet, ich bekenn's dem Herrn und dann ist alles wie vorher. Ist doch wunderbar. Heute dürfen wir wieder ganz neu mit dem Herrn anfangen und wir dürfen das Mensch auch sagen. Mensch, guck mal, vielleicht bist du da verirrt. Sie sahen niemand als Jesus allein. So kommt jeder durch Corona, so kommt jeder durch die Endzeit. Ich will heute kein neues Gesetz machen, dass wir radikal sind, einfach der Herr Jesus im Blick. Das gilt auch für die Gemeinde. Wir bauen mit Jesus im Regiment. Kein Management, keine Psychologie, kein Heidentum, sondern Jesus allein. Also das ist super, ich freue mich. Und das heißt auch, sein Wort allein. Wenn wir an seinem Wort festhalten, wird uns auch er bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommt. Ich glaube, da stecken wir drin. Sein Wort, er allein, nicht übers Geschriebe hinausgehe. Und dann lese ich uns die allerletzte Stelle heute Abend, Offenbarung 22. Und das ist etwas, das du und ich tun müssen, dürfen. Offenbarung 22, 11. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte aber übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Einfach am Herrn Jesus bleibe. Er ist unsere Heiligung und dann führt er uns auch durch diese doch so komische Zeit. Dafür hat er uns errettet und er kommt mit uns zum Ziel. Ich möchte noch zum Schluss mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir sehen in den Klagelieder doch ein bedrückendes Bild, aber es ist ein ehrliches Bild, Herr. Und du hast gesagt, all diese Dinge sind uns zum Vorbild geschrieben, weil du uns liebst, weil du uns erkauft hast, weil du dein teures Blut vergossen hast. Und du willst nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern du willst, dass alle Menschen gerettet werden und alle Menschen dieses Ziel erreichen, Herr. Wir danken dir, dass wir zum himmlischen Jerusalem gehören, dass du unsere Kraft bist, unser Wasser des Lebens. Und wir wollen dich einfach bitten, Herr, wo in diesem Zeitgeist, in diesem Antichristlichen schon der Teufel ein Stück Fuß wieder gefasst hat, uns in die Irre getrieben hat, durch Irrlehre, durch Verbitterung, durch Enttäuschungen, dass wir uns wieder in diese Tage ganz neu auf dich ausrichten. Denn du willst mit uns zum Ziel kommen. Du hast alles getan, was dafür nötig ist. Wir beten dich dafür an und danke dir für deine Gnade erweise, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Hab Lob, Ehre und Preis dafür. Amen.